Die ersten Spiele sind gespielt. Zeit für ein amtliches Fazit. Das machen wir jetzt, ne, Jungs? Gut. Wow. Jedes Mal, wenn ich diesen Cold Opener mache, denke ich mir, was macht der jetzt? Was macht er heute für verrückte Sachen?
Ich will einfach nur, dass der Ball so reinschwebt.
Ja.
Aber das.
Ah.
Weißt du, ich wollte eigentlich.
Ball ist das?
Ich wollte das. Oh, was ist denn da? Wusstet ihr das?
Nee, aber jetzt.
Ja, das ist ja auch von unserem Set auseinanderzunehmen.
Mhm. Okay, ich baue alles wieder zurück und fast man, hey Leute, ich ändere noch was.
Ja, nice. Also, wie gerade gesagt, die ersten Spiele sind hinter uns, sind gespielt, der Ball ist angerollt und wir haben die ersten Erkenntnisse gewonnen. Wir haben ja das letzte EM-Studio direkt nach dem Eröffnungsspiel gemacht, 5:1 gegen Schottland. Das heißt, wir werden heute eher am Rande über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Da gibt's ein Ereignis am Mannschaftspool, über das wir sprechen können, eine schöne Ballstaffette, die dann in dem Gummiring endete, sehr erfolgreich, erstes Take, wie man hört. Ansonsten sprechen wir über die anderen Spiele. Bevor wir das machen, wollen wir uns mal ganz schnell bei unserem Partner bedanken. Das ist nämlich Evonik und ihr kennt ja vielleicht Evonik und wenn ihr euch eventuell ausgemalt habt, da vielleicht mal anzufangen, da vielleicht eine Arbeitsstelle anzutreten, dann checkt das hier auf jeden Fall mal aus, falls ihr gerade studiert, Naturwissenschaften oder Technik, irgendwas in der Richtung oder generell daran interessiert seid, dann passt das vielleicht mit euch und Evonik und ihr könnt dort einen Job finden. Schaut euch das Ganze einmal an. Lieben Dank, dass ihr an Bord seid, Evonik und unser EM-Studio unterstützt und wir machen mal einfach weiter mit den Spielen, die gespielt wurden nach dem Deutschland-Schottland-Spiel. Schweiz gegen Ungarn ist unsere Gruppe. Und da haben wir ja vorher uns total verspekuliert. Wir haben gedacht, Ungarn ist leicht der Favorit, aber die Schweiz hat furios aufgespielt und das Spiel am Ende, wie ich finde, auch verdient 3:1 gewonnen. Mhm. Ungarn hat so ein bisschen das gemacht, was Schottland gegen Deutschland gezeigt hat, nämlich gar nicht so viel. Das war eher enttäuschend, oder?
Ja, also ich bin sehr enttäuscht, vor allen Dingen, weil ich habe euch ja quasi in dieses Ungarn-Ding reingequatscht, weil ich ja derjenige bin hier, der gesagt hat, Ungarn ist eine ganz, ganz tolle Mannschaft.
Es liegt aber daran, dass du dieses Buch da geschrieben hast, Das Wunder von Bern.
Ja, gut, okay.
Und da war Ungarn ja wirklich.
Da war Ungarn auch
super. Aber ist das nicht schon länger her?
So 2-3 Jährchen ist das ja, Das Wunder von Bern. Aber sie waren ja auch in der Qualifikation zum Beispiel sehr gut, sind ja 2 Jahre ungeschlagen geblieben, auch in der Nations League waren sie vor Deutschland damals. Da gab es schon Gründe. Mhm. Aber jetzt in diesem entscheidenden Spiel waren die Schweizer plötzlich diejenigen, die besser waren. Also das, was ich so ein bisschen bei Ungarn erzählt habe, das konnte man auch erkennen, dass die Ungarn immer auf einer Seite sehr, sehr viele Spieler haben und dann eine riesige Überzahl schaffen. Das war in diesem Spiel gegen die Schweiz sehr häufig zu erkennen. Aber sie haben das gegen die Schweiz überhaupt nicht gut ausgespielt. Also die haben sehr viel Standfußball gehabt, sehr viel schlechte Pässe. Und defensiv waren die nicht auf der Höhe. Und dann war es die Schweizer, die einfach das bessere Team waren.
Ja, die waren richtig on fire und sie das auch, hätte auch durchaus ein bisschen höher ausgehen können. Also die haben auf jeden Fall wirklich Chancen gehabt und haben regelrecht begeistert. Ungarn kam mir sehr passiv, so richtig lahm vor, so ein bisschen.
Mhm. Ja. Und die Schweiz, die hat mich richtig überrascht. Also auch schon bei der Aufstellung, wo sie dann Ebischer als hinten Linksverteidiger hatten. Mit dem war eigentlich nicht so zu rechnen. Ein Dua vorne im Sturm. Auch der kam jetzt so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Hat man in Nürnberg gespielt vor ein paar Jahren, das war es dann, glaube ich, auch schon. Aber das hat mit Ebischer super geklappt. Der ist immer wieder ins Zentrum gegangen, hat dann eben da ein bisschen die Abwehr des Gegners gesprengt. Und der war auch an beiden Toren beteiligt. Also eins hat er selbst erzählt, das erste hat er vorbereitet. Dadurch diese 2-0-Führung zur Pause, die war ja schon die halbe Miete. Und das dann Ungarn fand ich nach der Pause besser, hatten ja auch dann 2-3 große Chancen nach Flanken. Aber diese 2-0-Führung, die war dann schon die halbe Miete für die Schweizer.
Ja. Auf jeden Fall. Ist für Deutschland ganz interessant, weil Ungarn natürlich jetzt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Klar, die Gruppenphase ist gnädig. Da kommen erstmal fast alle Mannschaften nochmal weiter, die 4 besten Gruppendritten. Also ist für Ungarn natürlich noch längst nichts verloren. Sie könnten selbst, wenn alles gut läuft, mit einem hohen Sieg gegen Schottland am Ende und 3 Punkten eventuell sogar noch weiterkommen. Von daher kein Panikmodus, aber sie stehen schon vermehrt jetzt unter Druck. Und bin ich sehr gespannt, wie sie gegen Deutschland dann auftreten werden. Und die Schweiz ist gegen Schottland relativ entspannt dafür.
Ja, also Ungarn hätte ja, wenn sie jetzt gegen die Schweiz gewonnen hätten, gegen Deutschland sagen können, Mensch, spielen wir auf 0-0. Mhm. Dann sind wir sicher weiter. Also dann kannst du eigentlich schon für das Achtelfinale planen. Aber so müssen sie jetzt doch irgendwas machen. Und wenn es dann nach 60 Minuten noch 0-0 steht, ist es eben nicht so, dass, glaube ich, die Ungarn dann komplett zufrieden rausgehen können. Das ist dann ja nochmal so ein zweischneidiges Schwert für sie. Also es ist schon ein sehr gutes Ergebnis für uns Deutsche, würde ich behaupten.
Muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also willst kein zu schlechtes Torverhältnis haben. Ne? Aber dadurch, dass Schottland so auf den Sack gekriegt hat von uns, ist das eigentlich ganz gut für Ungarn. Aber sie sollten jetzt natürlich nicht auch gegen uns eine Vollpackung kriegen. Also ich gehe schon davon aus, dass sie eher aus der Defensive erstmal rauskommen werden. Und weil ich glaube, so ein 1-0 gegen uns ist für Ungarn gar nicht mal, also die werden jetzt wahrscheinlich das Ziel bester Dritter der Gruppe haben. Also insofern würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass sie da voll alle Tore öffnen.
Nee, auf keinen Fall. Das machen sie nicht. Ich glaube schon, dass sie so spielen, wie sie auch die letzten Male gegen Deutschland gespielt haben. Das lief eigentlich immer ganz gut. Und wenn man schon dabei ist, das Ganze mal so durchzurechnen, dann haben sie halt am letzten Spieltag wirklich Schottland. Und wenn du dann sagst, du holst einen Punkt gegen Deutschland, gewinnst gegen Schottland, dann hast du 4 Punkte und solltest eigentlich safe als einer der besten Gruppendritten auch dann weiterkommen. Ich glaube schon, dass die jetzt nicht im Panikmodus sind.
Ja, ein bisschen aber schon eher als jetzt, wenn das erste Spiel gut gegangen ist. Weil ich glaube, es hat ja auch immer die Erwartungen so, die waren ja relativ hoch an diese ungarische Mannschaft nach den Ergebnissen in den letzten 2 Jahren. Und ich glaube, da sind schon einige Fans auch enttäuscht gewesen von diesem 1-3. Ich glaube, das wird da schon kontrovers diskutiert. Und jetzt auch die Frage, wie es jetzt gegen Deutschland wird. Weil du kannst ja als Ungarn dann auch relativ schnell mit dem Rücken an die Wand gestellt werden, wenn du halt jetzt gegen Deutschland verlierst und Schweiz gewinnt auch noch, dann musst du am Ende halt wirklich nur noch auf bessere Gruppendritter hoffen. Das ist dann auch nicht so leicht mit 3 Punkten. Mhm. Also bei Ungarn ist das Worst Case, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ich meine gegen Schweiz. Ja, sicherlich. Ich meinte einfach nur, dass wenn die gehen nicht in dieses Spiel rein und haben so eine Life-or-Death-Situation, dass sie sagen, ey, wir müssen jetzt alles riskieren, weil ein Unentschieden ist auch für Ungarn durchaus von Wert in diesem Spiel. Deswegen erwarte ich nicht, dass die jetzt vollstes Risiko gehen. Glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass sie vielleicht eher auch ein bisschen abwartend sind, weil das ist ja auch die Art und Weise, wie du Deutschland in der Vergangenheit immer geknackt hast, ne? Aus einer sehr kompakten Defensive den Gegner ein bisschen zermürben und dann irgendwann Nadelstiche setzen, ob es jetzt über Standardsituationen, über Konter ist. Ich glaube nicht, dass sie jetzt von vornherein versuchen, das Spiel zu dominieren. Ja. So erwarte ich sie halt einfach nicht. Ja, also das war ein bisschen enttäuschend.
Aber positiv kann man dann in dem Fall natürlich die Schweiz erwähnen. Ne? Ja. Also, dass die direkt hier mit sich in Frühform präsentieren. 3-1, die wiederum genau das Gegenteil. Dadurch können sie so ein bisschen, hast du es ja auch gerade schon gesagt, ein bisschen entspannter es angehen lassen, sind jetzt auf jeden Fall nicht unter großem Zugzwang gegen Schottland, die wiederum ums Überleben schon kämpfen, auch aufgrund der hohen Niederlage gegen Deutschland. Ja. Aber bislang, also ich weiß nicht, ich habe es natürlich nicht so verfolgt wie ihr, aber ich wusste auch nicht, dass Ungarn so stark eingeschätzt wird. Irgendwie hatte ich eh im Kopf Deutschland, Schweiz.
Ja, ist auch der klassische Weg natürlich. Ja. Schweiz haben ja viele Starspieler. Ich habe mich da ein bisschen von der Qualifikation blenden lassen, weil ich mir diese ganzen Spiele auch angeschaut habe und die waren halt, die haben eine unfassbar unterirdische Qualifikation gespielt. Aber ist im Endeffekt egal, wenn du nachher on point bist. Trotzdem fiel mir schon auf, dass dieses Spiel, gerade weil an demselben Spieltag waren, am selben Tag, am Samstag, waren ja noch die Spiele der Gruppe B mit Italien, Spanien, auch mit einem starken Albanien, kommen wir gleich zu. Das Spiel Schweiz gegen Ungarn fiel, finde ich, schon so ein bisschen ab von der Qualität. Da waren auch viele unnötige Fehlpässe mit drin. Die Schweiz hat eigentlich sich wirklich mal sehr gut ins letzte Drittel kombiniert und dann waren aber da teilweise unterirdische Pässe zum Gegner in die Füße rein. Und auch die Ungarn hatten sehr viele technische Fehler. Also vom Spielniveau her fand ich, war das so mit einer der schwächsten Partien. Mhm. Ich habe Dänemark gegen Slowenien leider nicht sehen können, da erzähl ich später wieso. Aber dann von den anderen Partien war die schon, fiel schon ein bisschen ab vom Niveau.
Ja. Murat Yakin stand auch ein bisschen in der Kritik, ne? Auch so nach der Qualifikation. Der hat sich ein bisschen freigeschwommen mit dem Ergebnis, weil auch die Personalentscheidungen, die er getroffen hat, eigentlich alle aufgegangen sind, ne?
Ja, also total. Die sind alle aufgegangen. Wir waren ja auch ein bisschen, interessante Aufstellung erstmal auf den ersten Blick. Mit Ndoye, Ebischer hat jetzt, glaube ich, sein zweites Länderspiel von Anfang an gemacht. Das erste in der Vorbereitung. Also auch das ist ja eine sehr, sehr mutige Wahl. Auch mit Dua am Sturm, das war auch überhaupt nicht vorauszusehen. Leckt natürlich auch so ein bisschen dran, dass Embolo noch nicht ganz fit ist. Ja. Aber wenn natürlich dann deine beiden Spieler, die interessante Wahl sind, beim 1-0 Assist und Tor machen, also Assist, Ebischer, Tor, Dua, dann bist du als Trainer natürlich nachher der Held, weil du es halt so aufgestellt hast. Mhm. Und auch die Taktik war wirklich gut gewählt. Und du hattest auch das Gefühl, dass diese Mannschaft defensiv sehr gut ist. Also die waren ja immer sofort mit allen Mann hinterm Ball. Die haben sehr viel Laufarbeit geleistet. Also ging so weit, dass Wiedmeier, glaube ich, schon nach 55 Minuten den ersten Krampf hatte. Also da schon mal ein großes Lob. Die sind deutlich besser in das Turnier gestartet als erwartet. Und auch Murat Yakin hat seinen Anteil daran.
Ja. Ja, Embolo, ich sage es noch nicht ganz fit, aber es ist natürlich auch gut, wenn du so jemanden noch reinschmeißen kannst, der dann jetzt auch bei den Kontern dann nicht nur bei dem Tor, also immer auch recht gefährlich war dann, wenn ein bisschen Platz ist und dann alles nach vorne schmeißen muss. Der hat einfach diese Wucht, ne? Das ist ja einfach ein Schrank. Da gab es ja die Szene, dass ihm dann so ein bisschen sein Oberschenkel verbannt da, seine Manschette, ihm so runtergerutscht. Ja, ich wusste erst überhaupt nicht, was das ist. Ob das irgendwie der Schuh ist oder was. Aber ja, noch ein kleines Kuriosum am Rande. Gut, also die Schweiz kristallisiert sich als der schwierigste Gruppengegner vor dem Spiel gegen Ungarn heraus. Und wir werden sicherlich am Mittwoch sehen, ob das so stimmt.
Wäre natürlich aber auch geil, wenn wir so eine 6-6-0-Konstellation dann haben. Weil dann kann man im letzten Spiel dann nochmal überlegen, wen man dann reinwirft, wen nicht vielleicht. Aber es ist jetzt Zukunftsmusik. Wollen wir nicht das Fell des Bären verteilen, bevor er erlegt wurde?
Das ist richtig. Es ist aber schon immer ganz interessant. Also ich mache das immer schon bei allen Turnieren, ich kann nicht anders. Ich rechne dann schon immer, okay, was sind die möglichen Gegner in Achtel, Viertel, Halbfinals? Und dann denke ich mir auch so, okay, du willst ja dann schon auch dann Erster, Gruppenerster werden. Dann spielst du wahrscheinlich gegen Dänemark und dann hast du im Viertelfinale wahrscheinlich Spanien. Weil es kann natürlich auch sein, dass du ein schwierigeres Bracket kriegst, wenn jetzt zum Beispiel England, da kommen wir ja noch gleich zu, gegen Serbien Punkte lässt. Weil mal werden die vielleicht Gruppenzweiter oder so, dann spielst du erst gegen England, dann gegen Spanien, dann gegen whatever so. Das ist, ich versuche das immer alles schon so ein bisschen vorzurechnen, was eigentlich gut ist dann am Ende für vielleicht auch für die deutsche Nationalmannschaft. Kommen wir zur Spanien-Gruppe. Das ist eine der interessantesten Gruppen. Spanien, Kroatien, Italien, Albanien. Den Auftakt machte Spanien gegen Kroatien. Und das war ein sehr effizienter Auftritt, fand ich, Spaniens. Also gerade in der ersten Halbzeit haben sie sie gar nicht mal die Vielzahl an hochgradigen Chancen gehabt, aber die sie hatten, die haben sie, finde ich, sehr, sehr effizient genutzt und haben das wirklich stark rausgespielt und Kroatien da eigentlich keine Chance gelassen. Und Kroatien hat, finde ich, auch nach vorne gute Ansätze gezeigt. Also man hat gemerkt, dass die Interesse haben, mitzuspielen. Das hat Spanien über gewisse Zeiten auch verhindern können. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, fand ich, hat Kroatien auch gute Szenen gehabt, haben dann wirklich auch Pech gehabt, dass es für ein Tor nicht gereicht hat. Gab einige Momente, wo sie knapp davor waren. Natürlich der knappeste war der Elfmeter, über den wir gleich auch noch mal im Detail sprechen können, über die gesamte Szene, weil die auch so ein bisschen kurios war. Aber das war, fand ich, dann doch ein wirklichen Statement schon von Spanien.
Ja, ich fand, das war kein 3-0-Spiel. Das muss man Kroatien lassen. Also das Ding hätte auch 2-1 oder so ausgehen können. Aber Spanien hat schon beeindruckt, weil sie wirklich von der ersten Minute an vorne angelaufen sind, wirklich sehr aggressives Pressing gespielt haben. Aber auch im Ballbesitzspiel da einige gute Facetten gezeigt haben. Und die Tore waren ja dann auch eher nicht so aus einem 1000-Pass-Kombination herausgespielt, sondern sehr direkt auch. Gerade war das 1-0, wo der Ball aus der Abwehr direkt einmal ganz nach vorne hinter die Kette gespielt wird. Also da waren sie sehr viel direkter, als wir es in der Vergangenheit kannten. Und das war ja, glaube ich, auch eine Stärke. Und halt auch Effizienz ist ja auch nicht gerade unwichtig bei so einer Mannschaft. Das ist ja auch was Spanien bei den letzten Turnieren so manchmal gefehlt hat, so diese Kaltschnäuzigkeit. Und da Morata, der jetzt scheinbar in einer oder anscheinend in einer sehr guten Form ist, ist schon mal sehr wichtig. Und eben die ganze Gefahr, die sie über die Außen ausstrahlen. Also William ist jetzt noch nicht so in diesem Spiel, aber auch Jamal hat ja auch einige geile Szenen gehabt.
Ja, der hat vor allem auch das 2-0 oder 3-0 vorbereitet.
Ich glaube, das 2-0 war es.
Von Pedri hat das 2-0
vorbereitet. Carvajal, okay, dann war es das 3-0. Das
3-0 war die Flanke.
Genau.
16 Jahre jung, jüngster EM-Teilnehmer aller Zeiten. Ja. Schon krass, der steht da auf dem Platz mit seiner festen Zahnspange und sieht aus, als weißt du, den können die Eltern wirklich noch anschreien und sagen, also du machst jetzt das Tor und dann muss er es machen.
Er muss erst gezogen,
weil er gehorchen muss.
Ja.
Ich fand auch, was ihr schon gesagt habt, Spanien war gerade in der ersten Halbzeit einfach effizienter als Kroatien. Kroatien hatte auch Chancen, aber haben sie ja nicht reingemacht. Lovro Majer zum Beispiel oder so. Also das ist dann halt einfach der Unterschied, dass auch die individuelle Klasse bei Spanien so hoch ist, dass dann eben ein Schnittstellenpass oder so dann manchmal ausreicht oder auch beim 2-0 so die individuelle Klasse. Trotzdem fand ich Kroatien gar nicht so schlecht, wie das Ergebnis teilweise es vermuten lässt. So 3-0. Kroatien war immer gefährlich, hatte immer irgendwie auch Chancen eben. Ein paar Mal hat auch der Keeper von Spanien dann gut gehalten. Und Spanien hat dann auch Anfang der zweiten Halbzeit, glaube ich, so ein bisschen was liegen lassen. Also irgendwie hatte man so das Gefühl, sie haben nicht so hundertprozentig den Deckel drauf gemacht, weil Kroatien immer irgendwie so ein bisschen gefährlich war. Am Ende hat es dann gereicht. Aber ich würde Kroatien jetzt aufgrund dieser Partie noch nicht abschreiben, weil auch Spanien natürlich eine enorm gute Truppe hat. Ich meine, die haben, ich glaube, Grimaldo saß nur auf der Bank, oder? Einer der besten Spieler, den wir letzte Saison in der Bundesliga hatten, hat es nicht mal in die Startelf von Spanien geschafft. Das sagt ja auch schon so ein bisschen was aus, wie gut diese Mannschaft ist. Also insofern, glaube ich, ist mit Kroatien noch zu rechnen, auch wenn sie jetzt natürlich unter Druck sind durch die Niederlage.
Ja, Grimaldo, der hat einfach keine Rolle in diesem System, weil der spielt ja bei Leverkusen Linksverteidiger in der Fünferkette, geht da auch häufig ins Zentrum, Außenbahn, hat ja auch schon Sechser gespielt bei Leverkusen, aber geht da nicht die Außenbahn runter. Und eigentlich brauchst du aber in diesem spanischen System auf Linksverteidiger, in diesem 4-3-3, brauchst du einen Außenverteidiger, der den Flügel beackert, und das kann Cucurella einfach besser. Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Bei Kroatien, die haben so ein bisschen das Problem, dass sie ganz vorne nicht gut besetzt sind einfach. Also da fehlt halt vorne eben ein Stürmer, der die Dinger dann reinmacht. Und hinten in der Abwehr fand ich es auch komisch, dass natürlich deine beiden besten Verteidiger mit Stanisic und Gvardiol auf den Flügeln spielen müssen. Spielen sie auch im Verein, also da gar keine Kritik, aber im Verein spielen am Zentrum nochmal bessere Akteure und eben nicht Pongracic, wer war der zweite? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr.
Sutalo.
Ja, Pongracic und Sutalo, das ist halt totales Mismatch. Du hast halt auf den Außen mit Stanisic, Leverkusen, der kann ja auch Innenverteidiger spielen. Super Innenverteidiger, und Gvardiol ist ja sowieso einer der besten Innenverteidiger, die es aktuell gibt. Und dann bist du im Zentrum so schlecht besetzt und siehst dann halt auch bei den ersten beiden Gegentoren im Zentrum sehr, sehr schlecht aus. Also das war so ein kleines Mismatch, aber ich wüsste auch nicht, wie du es besser machen kannst. Vielleicht ein bisschen mehr Mut, einen Sosa da reinnehmen als Linksverteidiger und dann einen Guardiola in die Mitte ziehen. Aber das waren dann so die Kleinigkeiten, die am Ende das Ding in Richtung Spanien gewuppt haben, weil Spanien eben in der Innenverteidigung sehr, sehr gut und sehr konzentriert war.
Mhm. Ja, trotzdem fand ich Kroatien eine sehr interessante Mannschaft, weil die wirklich immer versuchen, nach vorne zu spielen. Die verstecken sich nicht und haben auch wirklich einige gute Situationen kreieren können. Kommen wir jetzt mal zu dem Elfmeter. Da muss man mal so verschiedene Aspekte beleuchten. Der erste ist der Elfmeter an sich. Da ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das Foul gemacht hatte. War das Nacho oder wer war das?
Das war Nacho, ich bin mir aber auch nicht sicher.
Der quasi den einschussbreiten Kroaten.
Oder war Rodri, glaube ich.
Rodri war es. Der trifft ihn leicht nur am Bein, aber es reicht dafür aus, um den kroatischen Stürmer aus dem Tritt zu kriegen. Also er tritt dann ja in den Boden. Also das war schon eine klare, ursächliche Berührung, sage ich mal, für diesen Fehltritt dann. Und er stand aber eigentlich vorm leeren Tor. Also das war schon eine hundertprozentige Chance, wo ich dann der Meinung bin, okay, der Elfmeter ist eine schlechtere Chance als die Situation, in der er war. Er hätte ja eigentlich nur noch einschieben müssen. Und klar, er versucht vielleicht irgendwie zum Ball zu kommen, das kann man ihm noch anrechnen, wenn man dann sagt, okay, wenn der Versuch dem Ball gilt, dann gibt es keine Doppelbestrafung in Form einer roten Karte und eines Elfmeters. Ich fand aber dadurch, dass die Chance so glasklar war, und der Elfmeter eine Verschlechterung, finde ich, der Situation darstellt, hätte ich da schon über Rot nachgedacht.
Das ist so ein Loophole in den Regeln so ein bisschen, finde ich. Der Ball war ja auch nicht mal in der Nähe. Also klar, es war ein Vergehen in Richtung des Balls, aber es war natürlich auch eine klare Verhinderung eines Tors, muss man in diesem Fall sagen. Nicht nur einer Torschock, sondern eine klare Verhinderung eines Tors. Und ich bin ein Fan der Doppelbestrafung, sage ich mal so. Das ist immer so ein bisschen willkürlich, dass du da dann sagst, da gibt's keine rote Karte und da dann schon, weil es da einen Elfmeter gibt und da nicht. Aber es ist eine andere Geschichte wieder, aber in der Situation war es halt völlig kurios und es hat halt dieses totale Loophole in den Regeln aufgedeckt. Dass es da dann halt sich wirklich lohnt, das Tor zu verhindern, weil du halt nicht die rote Karte siehst, wenn du nicht dich ganz blöd anstellst.
Ja, und der Elfmeter war ja dann auch nochmal Pech, oder was heißt Pech? Es war dann, da kannst du gleich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Der Schuss wurde gehalten und dann war, glaube ich, Perisic am schnellsten am Ball und macht das Ding.
Er legt ihn dann wieder in die Mitte rein.
Dann war es, glaube ich, Roya? Nee, wer?
Der Elfmeterschütze, aber ich weiß gerade gar nicht, wer den Elfmeter geschossen hat. Aber irgendjemand hat ihn dann reingemacht und.
Ja, und auf jeden Fall hat das dann auch nicht gezählt. Und es gab erstmal VAR-Prüfung.
Mhm.
Und alle haben sich so gefragt, was ist jetzt eigentlich los? Und das hat damit zusammenzuhängen, dass es eine neue Elfmeterregel gibt.
Also gar nicht mal so neu, aber Perisic ist dann halt nach dem Elfmeter als erstes am Ball und er ist halt einfach zu früh reingelaufen. Also er war schon wirklich mit dem ganzen Körper drin im Strafraum, bevor der Elfmeter ausgeführt wird. Und dann kommt er an den Ball und ist halt eben deswegen auch den Schritt weiter vorne, weil er halt zu früh reingelaufen ist, muss man da ganz ehrlich sagen. Und dadurch entsteht dann das Tor. Was so ein bisschen natürlich kurios war, ist, dass der Elfmeter dann nicht wiederholt wurde. Sondern dass dann eben es mit einem Freistoß für Spanien weiterging. Was aber auch andererseits verständlich ist, der Elfmeter wurde verschossen. Und warum sollte Spanien jetzt quasi einen Nachteil davon erhalten, dass der Perisic zu früh reingelaufen
ist? Ja, also das, klar, das ist ganz klar. Du kannst ja nicht den Torwart bestrafen, sondern in dem Moment, wo du das feststellst, und es gab da auch eine hitzige Diskussion, ich habe auch Patrick Ittrich da dann gesehen mit Mustafi und Owen Hargraves, bei Magenta sind die, glaube ich, zusammen. Und die beiden Spieler haben natürlich kein Verständnis gehabt dafür, dass man diese Situation abpfeift, weil es auch wirklich sehr, sehr knapp war, muss man sagen. Es war nicht so, dass er 5 Meter im Strafraum stand, sondern das war schon auch eine knappe Entscheidung. Aber Patrick Ittrich hat auch ganz klar gesagt, das ist eine faktische Entscheidung und da gibt's halt keinen Spielraum. Er hat halt den Strafraum betreten und das darfst du halt nicht, bevor der Strafstoß ausgeführt ist. Und wie du richtig sagst, der Ball ist dann zu Perisic gekommen, weil er etwas Vorsprung hatte. Und dadurch ist dann das Tor entschieden. Und du kannst den Elfmeter, also du würdest ihn wiederholen können, wenn beide Mannschaften
zu früh
reinlaufen. Dann ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht, die haben es ja auch ein paar Mal geändert.
Sie haben es jetzt so geändert, dass sie nicht mehr ständig wiederholen müssen. Weil es gab eine Zeit lang, wo wir durch VAR dann irgendwie 1000 Elfmeter-Wiederholungen hatten. Und jetzt ist das wirklich so, du musst schon irgendwas mit dem Ball zu tun haben, damit es wiederholt wird. Und in dem Fall hat halt Perisic was mit dem Ball zu tun. Er bekommt ihn nämlich nach dem verschossenen Elfmeter. Also du würdest jetzt nicht jeden Elfmeter nochmal 3-mal genau drauf prüfen.
Genau.
Und hätte Kroatien das Ding reingehauen, zum Beispiel, hätte es, glaube ich, keine Wiederholung gegeben, auch wenn Perisic ein bisschen zu früh reingelaufen wäre, weil
er nicht aktiv angegriffen
hat. Die haben auf jeden Fall die Schwelle, dass da eingegriffen wird, haben sie ein bisschen erhöht. Das ist das, was ich
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das nochmal bei der WM sehen, dass wir es nochmal bei der EM sehen. Also das wird nicht der letzte Elfmeter gewesen sein, wo vielleicht nochmal zurückgepfiffen wird oder beziehungsweise nicht zurückgepfiffen.
Ja, in jedem Fall. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es beim Stande von 0-3 in der 80. Minute passiert ist, weil jetzt ist das etabliert. Ja, es gibt ja so einige Änderungen, auch mit dem Debattieren des Schiedsrichters. Das wurde im Champions-League-Finale schon so ausgelegt.
Was?
Ja, dass nur noch die Kapitäne mit dem Schiedsrichter diskutieren dürfen. Und man sieht auch schon in den Spielen bislang, dass das ganz gut umgesetzt wird. Die Spieler wissen das und halten sich sehr zurück. Das finde ich sehr erfrischend. Ja. Und man sieht auch immer, wie der Kapitän dann auch hingeht und versucht, den Dialog zu suchen. Und genauso wie das verinnerlicht ist, ist das jetzt nochmal so ein Statement, was gesetzt wurde, wo die Leute auch nochmal sensibilisiert sind. Weil du willst auch nicht der Spieler sein, der am Ende schuld ist, weil er zu früh in den Strafraum läuft, dass das Tor nicht zählt. Deswegen eigentlich eine ganz gute Situation. Es war relativ aussichtslos für Kroatien und Petkovic übrigens war der Spieler, der den Elfmeter verschossen hat und den Nachschuss dann reingemacht hat. Ja, also für Spanien ein sehr erfolgreicher Auftakt. Kroatien hat trotzdem, finde ich, auch gerade nach vorne einiges zustande gebracht und ist absolut im Turnier. Wir sprechen gleich über das zweite Spiel aus dieser Gruppe, Italien gegen Albanien, allerdings erst nach einer klitzekleinen Pause. Herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder. Italien gegen Albanien lautet unsere nächste Partie und die begann mit einem Kracher und zwar nach, weiß ich nicht, 25 Sekunden ungefähr, 22 Sekunden traf Albanien, der Außenseiter in dieser prominent besetzten Gruppe, zum 1-0. Natürlich Ekstase bei den mitgereisten Albanern auf den Rängen und das war für Italien erstmal ein Schock. Also nach einem eigenen Einwurf quasi einfach nach hinten geworfen und dann weggespitzelt und dann das 1-0 durch Broja.
Schnellstes EM-Tor in der Geschichte.
Ja. Das.
Ich bin hier für die harten Fakten.
Du bist
mich, wenn ihr was wissen wollt.
Ja, du bist so ein bisschen Bob Andrews, ne? Also Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews, würde ich sagen.
Er ist der Dicke.
Ja, er ist der Schlaue.
Okay.
Oder der Dicke.
Du bist wer?
Peter Shaw, der Sportliche.
Was? Und ich bin der Nerd.
Recherchen und Archiv.
Okay, nehme ich. Ja? Hauptsache einer, immerhin einer, geschafft einer von den drei. Ich hätte auch der Typ vom Schrottplatz sein können. Onkel
Titus.
Titus.
Ja, aber der ist auch ganz cool. So,
Das ist Nico.
Danach muss man sagen,
das ist Nico,
sagen, ist Nico Onkel Titus. Genau, ist nicht in jeder Folge dabei, ne?
Ja.
Genau. Aber danach muss man sagen, hat Italien sich relativ schnell berappelt und haben sich jetzt nicht so davon beeindrucken lassen. Ich fand, danach hat Italien sehr schnell das Gaspedal durchgedrückt und ist dann auch zu Chancen gekommen, war sehr dominant und fand ich dann auch relativ verdient und schnell auch zur Führung, erst zum Ausgleich, dann zur Führung gekommen. Sodass man sagen muss, am Ende klarer verdienter Sieg. Ich fand, Albanien hat eine Zeit lang einfach auch zu wenig gemacht. Die haben nach vorne nichts mehr zustande bekommen nach dieser frühen, unerwarteten Führung, sodass also erst zum Ende hin, wenn man das Risiko erhöht, haben sie es versucht ein bisschen noch was, aber kam jetzt auch nicht zu den klarsten Chancen. Also fand ich jetzt dann ein sehr verdienter Sieg für Italien.
Ja, ich fand es sehr beeindruckend, wie Italien auf diesen frühen Rückstand reagiert hat. Man hatte das Gefühl, die haben sich dadurch gar nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern im Gegenteil, das hat sie nochmal so ein bisschen angespornt, nochmal ein bisschen aggressiver nach vorne zu spielen. Also haben sie in den ersten 22 Sekunden nicht gemacht, aber danach waren sie halt sehr konzentriert dabei und hatten ja dann auch sehr schnell, also direkt nach dem Anschluss hatten sie dann die erste Chance, dann kam ja schon nach nicht mal 10 Minuten der Ausgleich, dann das 2-1 hinterher. Das hat mir ja positiv gefallen. Ich hatte aber auch sie haben mich ein bisschen erinnert an Deutschland bei der letzten WM. Ich weiß nicht, ob ihr den Vergleich nachvollziehen könnt, weil da war es ja auch häufig so, dass Deutschland hatte eine Dominanz drin und sie waren das bessere Team, tolles Ballbesitzspiel, alles, das hatte Italien auch. Aber es hat so der letzte Punch vorne gefehlt.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Ja, und dadurch, dass der letzte Punch vorne gefehlt hat, ist es dann zum Ende nochmal spannend geworden. Also wenn das 2-2 ausgegangen ist, hätte man auch gesagt, ja, Mensch, das haben sich die Italiener so ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil Ende der zweiten Halbzeit haben dann Albanien einen Ball nach dem anderen gepfeffert, hatten auch noch eine große Chance am Ende, weil Italien irgendwie so ein bisschen die Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne gefehlt hat, um wirklich diese Dominanz auch in Tore zu verwandeln.
Mhm. Ja. Ja, zum Ende, ne, als Albanien das Risiko
erhöht hat. Im Laufe der zweiten Halbzeit. Ja. Also in der ersten Halbzeit war es noch ein ganz klar gutes Spiel. In der zweiten Halbzeit hat auch Italien kaum mehr Chancen gehabt.
Ja, das stimmt. Da waren sie ein bisschen dann auch vielleicht im Verwaltungsmodus und so ein bisschen eingeschläfert, weil es davor ja auch echt gut lief. Also in der ersten Halbzeit fand ich dann Albanien chancenlos. Also das war, finde ich, sehr dominant von Italien. Klar, am Ende, wenn du dann sagst, ja, ich bin mit einem Ein-Tore-Vorsprung zufrieden, dann kannst du natürlich immer Probleme kriegen nach hinten raus. Und dann hat Albanien auch noch ein bisschen was versucht. Aber ich fand wirklich auch über weite Strecken des Turniers, dann des Spiels, Albanien eben zu passiv, kam nicht so wirklich aus der eigenen Hälfte raus. Und das war ja auch ein Stück weit eine Standortbestimmung. So dass es dann, wenn das jetzt dabei bleibt und dass das Niveau ist, was Albanien hat, weil sie waren ja vorher auch so ein bisschen so eine Unbekannte, inwiefern können sie in dieser prominent besetzten Gruppe vielleicht für eine Überraschung sorgen. Ich sehe eher, dass sie gegen Spanien mehr Probleme kriegen noch, weil Spanien auch noch mehr dieses dominante Ballbesitzspiel verkörpert, dass sie eine Mannschaft, das haben sie mit Kroatien phasenweise ja auch hinbekommen, sie in die eigene Hälfte drückt. Da erwarte ich mir fast noch weniger Akzente von Albanien und dann hast du halt noch Kroatien, die ja auch über technische Fähigkeiten verfügen, den Gegner vor Probleme zu stellen. Also nach diesem Spiel, sag ich mal vorsichtig, rechne ich jetzt nicht mehr mit der großen Überraschung mit Albanien, aber es ist natürlich auch nur ein Spiel gewesen.
Da haben wir ja auch vorher nicht damit gerechnet, muss man gestehen. Für die war das ein guter Ausgang eigentlich, fand ich. Also, dass sie bis zum Ende das Spiel offen gehalten haben. Sie haben auch gut verteidigt in der zweiten Halbzeit. Nach vorne ist das natürlich dann nicht jetzt die große Offenbarung. Aber ich finde, das muss sich Albanien nicht schämen für das Spiel.
Ja, um Gottes Willen. Das müssen sie.
Wenn sie ausscheiden, ist ja auch niemand, sagt dann niemand, oh mein Gott, Albanien.
Am Ende muss man sagen, der Matchplan wäre ja fast noch aufgegangen. Ja. Also, wenn Donnarumma nicht da nochmal zwei Killerparaden mehr oder weniger rausholt, dann geht das 2-2 aus und dann können sich die Italiener für ihre Dominanz auch nichts kaufen. Also klar waren die viel besser, aber du musst halt auch einen Deckel drauf machen, weil das ist halt die Gefahr, das haben wir, wenn wir auch gleich noch bei England drüber sprechen oder so, ne, wenn du so eine Ein-Tore-Führung hast, dann kannst du, egal wie lang, dann kannst du 85 Minuten der geile Hirsch auf dem Platz sein. Aber so ein langer Ball oder eine Ecke oder ein Freistoß oder so kann halt immer passieren und dir die ganzen Mühen sozusagen versauen. Also es war ein dominanter Auftritt von Italien, vom Titelverteidiger, aber auch hier müssen die Italiener das nächste Mal den Deckel drauf machen, damit sie nicht blöd aus der Wäsche gucken. Floskel ausgesprochen.
Ja, nee, du, klar, du sprichst das an, da, insbesondere diese eine riesige Chance. Ich weiß auch immer gar nicht, wer sie jetzt hatte bei Albanien, aber da hält Donnarumma ihn hier so ein bisschen mit den Rippen oder wo ihn der Ball gegengeschossen wird und dann rauscht er so am langen Pfosten vorbei.
Ein dünnerer Torhüter, der reingegangen.
Ja, etwas weniger.
Latissimus ist das.
Ja, der, wie? Artissimus?
Latissimus. Latissimus. Du weißt das nicht, weil du zu selten im Gym bist.
Ich habe so viele Muskeln, dass ich kann mir den Namen einfach nicht merken.
Ja, aber man muss ja nicht alle trainieren.
Habe ich aber.
Ach, das ist okay. Krass.
Ja, was meinst du, warum ich jeden Tag im Gym bin?
Ich habe alle Muskeln trainiert. Zurück zu Tobi. Wie viele Muskeln hast du trainiert?
Ich habe die ganzen Muskeln im Rahmen meines Sportstudiums lernen müssen.
Ja, Biomechanik.
Biomechanik und sowas. Mhm. Funktionelle Gymnastik.
Furchtbar. Das war der Grund, warum ich Sportstudium aufgegeben habe.
Was hast du eigentlich nicht studiert?
Ich habe Übermalerei. Man muss viele Sachen ausprobieren im Leben.
Ja. Das gilt auch.
Ich wollte Sportjournalist werden, tatsächlich.
Ja, das ist auch mehr oder weniger zustande gekommen.
Ich wollte über die Eintracht berichten.
Ja.
Gibt auch nur den Gang Eintracht, Journalist.
Ja, das würde ich heute noch machen, wenn es gehen würde. Würde ich sofort hin. Würde ich gute Noten. Das wäre endlich mal ein Fach, wo es Spaß machen würde zu lernen.
Aber es ist natürlich dann auch ein sehr gefragtes, vollbesetztes Studium. Die Hörsäle platzen dann aus allen Nähten. Los. Kommen wir wieder zurück zum Eigentlichen, was hier wichtig ist, und zwar Fußball. Wir wechseln dann die Gruppe.
Fußball.
Und kommen jetzt zur England-Gruppe. Die haben ihr Auftaktmatch gegen Serbien gehabt in Gelsenkirchen. Da gab es zu Beginn doch einige unschöne Bemerkungen über die Ästhetik der Stadt Gelsenkirchen, vornehmlich von englischen Besuchern. Ja. Mhm. Fand ich jetzt der Stadt Gelsenkirchen gegenüber etwas unhöflich.
Ich finde es grundsätzlich, wir sind jetzt mal ehrlich, Gelsenkirchen ist jetzt keine Stadt, die Architekturpreise gewinnen wird in diesem Jahrhundert noch. Aber ich war in meinem Leben auch schon in Manchester und Liverpool, und als Engländer dann sich über irgendwelche Ruhrpottstädte aufzuregen, ist dann auch immer so ein bisschen, ja,
ich kenn's halt.
Glashaus und Steine.
Als ich das erste Mal in Gelsenkirchen war, habe ich auch gedacht, ich bin am Set von The Hills Have Eyes. Weißt du, so, also wirklich, ich habe gedacht, da werde ich irgendwie in so ein Bergwerk reingezogen und.
Aber wie gesagt, Liverpool, so. Manchester, Leeds, die Städte sehen alle nicht anders aus.
Ja. Aber das sind alle nicht schöner aus. Das sind die halt gewöhnt, die Engländer. Ja. Die sind Schönheit, die kennen ja Schönheit nur aus dem Fernsehen. Und dann kommst du nach Deutschland, denkst du, ach, das schöne Deutschland. Und stehst erstmal in Gelsenkirchen, dann denkst du natürlich auch, haben wir uns verfahren? Sind wir falsch abgebogen? Ja. Sind wir immer noch in Manchester? Kann man schon verstehen. Natürlich nicht die ganz feine Art, aber die Kritik ist berechtigt. Gelsenkirchen, ihr müsst was machen.
Die Kritik, wir da beim Thema Kritik sind, eine Kritik ist dann aber dann ganz berechtigt tatsächlich. Da gab es ja sehr große Probleme mit dem Transport beim Spiel. Und da haben sich sehr viele Engländer aufgeregt, weil sie erstens nicht zum Stadion gekommen sind, weil die Tram nicht ordentlich gefahren ist und dann auch nachher nicht mehr weggekommen ist, weil die Bahn nachts dann nicht mehr gekommen ist, beziehungsweise dann auch mit Verspätung gekommen ist. Also da verstehe ich dann schon, dass man sich darüber so ein bisschen beschwert.
Welcome to Germany.
Welcome to Germany.
Ja, aber das habe ich nicht so ganz erfasst, weil ich denke mir so, ich habe mich nicht so tief reingelesen, deswegen ist das eher eine Frage als eine Aussage. Aber wenn du eine Europameisterschaft in Deutschland hast, wie kann denn das sein, dass da jetzt nicht die Bahn ihre planmäßige Rotation erhöht?
Das ist die Frage, wieso das sein kann. Es ist so ein bisschen was, glaube ich, mit der Organisation auch. Das ist dann nicht mehr so die Schuld von der Bahn oder von den Busunternehmen. Zum Beispiel, du bist ja auch öfter mal im Volksparkstadion, aber du kommst von einer anderen Richtung, nicht? Du kommst
nicht zu Fuß.
Du gehst zu Fuß, okay. Aber wenn du normalerweise ins Volksparkstadion gehst, fährst du mit der S-Bahn bis Stelling und dann kriegst du von der Stelling Shuttlebusse. Aber weil die UEFA jetzt ja so Sicherheitszonen um die Stadien hat, gibt's keine Shuttlebusse mehr. Das heißt, du musst die 2 Kilometer dann vom S-Bahn-Stelling zum Stadion laufen. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber ist natürlich ein weniger Komfort als bei der Bundesliga. Und das haben sie bei vielen Stadien offensichtlich, habe ich schon gehört, dass es diese Shuttlebus einfach nicht gibt, die du bei einem normalen Bundesligaspieltag hast. Die gibt es jetzt einfach bei dieser EM nicht. Das heißt, die Leute müssen dann irgendwie teilweise 2-3 Kilometer halt laufen zum Stadion. Und das kommt offensichtlich nicht so gut an. Und das andere ist halt die Bahn halt einfach, wo du dann fragst, ja, wie kann das sein, dass die Bahn dann nicht dann irgendwie extra Züge zur Verfügung stellt oder dann trotzdem halt 10 Stunden immer zu spät ist?
Die Spielansetzung war ja auch schon ein bisschen komisch. Also so Slowenien und Serbien direkt nebeneinander anzusetzen, halbe Stunde auseinander.
Wie?
Also Serbien, Slowenien waren doch in Dortmund und Schalke.
So.
Und ich meine, es gab da ordentlich Stress und das war abzusehen. Also es ist ein bisschen komisch, weil die Fanlager natürlich sehr anti sind und die waren 30 Kilometer voneinander getrennt und hatten die Spiele zur gleichen Zeit. Also da waren beide Fanlager aktiviert.
Das ist natürlich dann auch so ein bisschen dem Spielplan geschuldet. Da wird dann wahrscheinlich eher nicht geguckt, welche Nationen mögen sich nicht so gerne, sondern das ist ja vorweg schon alles festgelegt worden, wer welche Spiele kriegt.
Ich glaube
ja,
dass sie da drauf
achten. Da haben sie darauf geachtet tatsächlich. Ja? Deswegen ja zum Beispiel Niederlande gegen Polen in Hamburg ist ja kein Zufall gewesen, sondern haben sie ja auch dann gemacht, weil das halt für die Fanlager auch gut passt.
Achso, ich dachte, das wäre alles schon vorher festgelegt gewesen.
Ich glaube, die haben halt einfach insofern nicht groß drüber nachgedacht, weil die gedacht haben, okay, das ist in 2 verschiedenen Städten, die haben nicht gedacht, dass 30 Kilometer
für du musst ja irgendwelche Kompromisse
den geneigten Hooligan ihn nicht aufhält.
Ja, also wir halten auf jeden Fall fest, das ist, hat sich Deutschland nicht mit Ruhm bekleckert als Gastgeber, unsere klischeehaften ja,
das muss besser werden.
Attribute als Organisationstalente verspielen wir mit solchen Situationen. Da fahren die Leute nicht nach Hause und sagen, wow, in Deutschland ist alles super organisiert, das stimmt ja, was man sagt. Sondern das, ja, fand ich dann, ist auch eines Gastgebers dann auch ein Stück weit unwürdig, wobei ich die Ursachen nicht kenne und daher nicht bewerten will. Was man aber bewerten kann, ist, dass die Partie Serbien gegen England so die erste war, die auch Gewalt hervorgebracht hat. Es gab Schlägereien dann auch in Gelsenkirchen zwischen serbischen und englischen, soll man Fans oder Hooligans sagen, was auch immer. Jedenfalls gab es da Schlägereien. Es gab auch so Szenen, dass da eine albanische Flagge verbrannt wurde von serbischen Hooligans. Also da, unschöne Szenen einfach auch. Und daher so ein bisschen eine kleine dunkle Wolke über diesem Spiel. Das Spiel selbst, 1-0 für England, war so eine Situation. Southgate mit diesem Milliardenkader spielt halt ähnlich, wie es die Franzosen machen, einen so pragmatischen Fußball, der nicht das ist, was man glaubt zu bekommen, wenn man sieht, wer da auf dem Platz steht. Und ich glaube, das kann funktionieren. Also bei den Franzosen unter Deschamps funktioniert das ja auch. Die spielen regelmäßig Finals, WM und EM. Und ich glaube, dass man bei England auch sich gesagt hat, ey, wir müssen pragmatisch sein, lieber hässlich spielen und gewinnen, weil so gewinnt man Titel. Ich glaube, dass die Herangehensweise, dennoch finde ich es echt schade, weil man erwartet sich einfach mehr.
Aber das Ding ist, so spielen sie ja immer unter Southgate, finde ich. Also, ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, der wäre auch nicht, die waren im Finale letztes Mal, ne? So, ja. Und das hat ihm so ein bisschen den Job auch gerettet. Die sind noch in der Hansi-Flick-Phase, die sind noch bei den Graugänsen. England muss sich auch irgendwann schälen.
Timothy Grey Goose.
Genau. Also da muss noch ein bisschen was passieren, weil der Kader gibt eine andere Spielweise her, meiner Meinung nach. So, und ich es fühlt sich an, als ob England mit angezogener Handbremse fährt. Zwar funktioniert's gerade noch so, aber ich prophezei jetzt mal, und ich habe ja selber England als Favorit getippt, so wird das nichts mit dem Titel.
Müssen wir mal schauen. Das Ding ist, du gewinnst ja den Titel nicht im ersten Gruppenspiel, sondern nachher in der K.O.-Phase und wenn du da dann stabil bist. Weil das war das, was mich dann noch ein bisschen negativ gestimmt hat. Sie waren ja gar nicht stabil in dem Spiel. Also wenn sie halt, wenn du hättest halt auch sagen können, okay, 1-0 dreckiger Sieg, die haben halt nach dem 1-0 dann gut verteidigt, aber das war ja auch nicht der Fall. Also sie haben ja nicht besonders gut verteidigt und haben auch überhaupt keine Konter mehr gesetzt, sondern ja, jeden Ball nur lang gebolzt. Also grundsätzlich finde ich schon, dass du, und das ist ja auch die Tragik dieser Turniere, dass es natürlich bei diesem 4 K.O.-Spielen, die du nachher hast, darauf ankommst, dass du diese K.O.-Spiele möglichst nicht verlierst. Also du kannst Europameister werden, ohne ein einziges Spiel zu gewinnen. Portugal hat uns das vorgemacht. Ja. Wir haben, ich glaube, ein einziges Spiel nach 90 Minuten gewonnen und sind dann am Ende Europameister geworden 2016.
Ja.
So, und dementsprechend ist Stabilität erstmal was wert, aber das waren sie ja auch nicht. Also man kann jetzt ja nicht mehr sagen, okay, die haben wenigstens gut verteidigt, weil in der zweiten Halbzeit war das eine Belagerung des englischen Tors. Und die Serben hatten ja auch durchaus ihre Möglichkeiten. Da musste Pickford schon 2-3 Mal mit Glanzparaden aushelfen, damit das bei diesem 1-0 bleibt. Also ein bisschen mehr musst du schon nach vorne tun und vielleicht auch mal mehr eine Idee für einen Konter haben, als wir ballern den Ball irgendwie zu Saka und der soll dann alleine gucken, was er da vorne macht. Weil das,
wenn Luka Jovic den Ball besser annimmt, steht es
1-1. Ja, ein leichtes Missverständnis. Der wollte ihn, glaube ich, leicht anders gespielt haben. Aber ja, wenn er den besser kontrolliert, dann steht es 1-1. Deswegen, ich fand auch, das war ein Spiel mit dem Feuer. Also England hat, es war ja kein souveränes 1-0, sondern sie haben halt was zugelassen. Und ich finde halt immer, klar kannst du dich hinterher hinstellen und sagen, Plan ist aufgegangen und wir haben pragmatisch gespielt. Aber man darf dann einfach auch nicht vergessen, dass es Situationen gab, wo die englische Verteidigung nicht mehr kontrollieren konnte, ob der Ball reingeht oder nicht. Also ob jetzt dieser Ball von Jovic besser gespielt wird oder besser verarbeitet wird, da kann kein englischer Verteidiger mehr eingreifen in dem Moment, sondern sie sind der Gnade des serbischen Stürmers ausgeliefert, dass er das halt verpeilt. Von daher fehlte für mich da die letzte Souveränität, weil sie eben Sachen zugelassen haben. Und ja, das ist, finde ich, ein bisschen schade mit dieser Mannschaft vorne. Harry Kane hat natürlich in der zweiten Halbzeit bei so hohen Bällen, finde ich, oftmals ganz gut festgemacht und so, aber ansonsten kaum in Erscheinung getreten. Ich fand
einen Ballkontakt oder so fast in der gesamten ersten Halbzeit. Ja,
das war wirklich sehr wenig. So, Bellingham hat das Tor gemacht in seiner Bellingham Art in den Strafraum rein oder mit dem Kopf, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so, er wurde, glaube ich, auch Man of the Match. Gab jetzt nicht so viele Alternativen, aber ich fand auch Bellingham nicht so überragend, muss ich sagen. Foden auch jetzt nicht so die großen Momente gehabt. Also es ist Alexander Arnold auf der Doppelsechs gespielt, ne? Spielt er bei Liverpool Außenverteidiger und ich glaube, die wollten den auch irgendwie mit reinbringen. Spielt er ja auf der Doppelsechs, was eigentlich nicht seine Position ist, ne?
Ja. Also war sehr passiv dann interpretiert alles und irgendwie auch diese Abstimmung zwischen Alexander Arnold und Bellingham fand ich nicht besonders gut. Also da war vieles im Argen. Andererseits ist es halt das erste Spiel und ist ja Nikos Lieblingsding immer. Argentinien hat gegen Saudi-Arabien im Eröffnungsspiel verloren in Katar, wie es am Ende ausgegangen ist. So.
Ja.
Und auch kannst du die nächsten Turniere eigentlich durchgehen. Häufig war das so, dass der spätere Sieger am ersten Spieltag noch nicht in perfekter Form war, weil du musst ja auch immer noch steigern und in Form reinfinden. Aber wenn du halt so defensiven Fußball spielen willst, dann musst du es defensiv kontrollieren können, das Spiel. Und dann musst du stabil stehen und möglichst keine Chancen zulassen und dann setzt du irgendwann den Konter und dann ist das Ding okay. Kannst du ja auch so einen Fußball spielen. Ist nicht mein Lieblingsfußball, aber bei so einem Turnier absolut verständlich. Aber dann musst du es auch besser machen, als die Engländer es gemacht haben.
Mhm. Ja, und die Serben, muss man dazu sagen, haben, finde ich, ein ganz tapferes Spiel gemacht. Die haben wirklich auch versucht, nach vorne zu spielen, haben sich viel bewegt, immer wieder auch gute Szenen gehabt. Auch hinten eigentlich ganz gut aufgepasst. Auch eine gewisse Körperlichkeit, ja eigentlich, die sie dann auch gerade hinten haben, immer wieder auch so, ja, ab und zu wurde es abgepfiffen, manchmal nicht, aber du merkst, sie sind schon sehr robust, auch die Serben. Und die waren bis zum Schluss im Spiel, von daher kann man den Serben jetzt auch nichts vorwerfen.
Hm. Ja, Kostic kurz vor der Halbzeit verletzt raus. Ich weiß gar nicht, was jetzt da der Stand ist. Hat aber auch jetzt nicht so geil gespielt, aber trotzdem natürlich bitter, wenn er jetzt sich ernsthaft verletzt hat für die EM. Mhm.
Ja. Für Serbien ist natürlich das Spiel gegen Slowenien jetzt entscheidend.
Mhm.
Da bräuchten sie einen Dreier, wenn sie noch eine Chance haben wollen, weiterzukommen. Das wird eine spannende Partie. Also nicht auf dem Papier, aber von dem, worum es da geht.
Ja, von der Konstellation.
Genau, weil auch der Slowenien jetzt nicht schlecht in die EM geschaut hat. Das, was mir so ein leichtes Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat.
Ja, dann nehmen wir das doch als Überleitung und schauen uns das noch einmal an. Slowenien gegen Dänemark. Dänemark früh in Führung, ich weiß gar nicht, wie früh es jetzt war, aber sind in Führung gegangen durch Eriksen, was natürlich eine tolle Geschichte ist, weil Eriksen ja damals, ist natürlich jetzt auch viel erzählt worden, mit dem Herzstillstand auf dem Platz, dann mit dem Toderang und jetzt einige Jahre später dann Torschütze ist im ersten Spiel Dänemarks. Das ist schon eine rührende Geschichte, hat aber am Ende nicht gereicht auf sportlicher Sicht, weil ich auch fand, dass Slowenien sich gut präsentiert hat und die hatten ja nicht nur diese eine Chance jetzt, sondern sie haben davor schon Chancen gehabt. Šeško gegen die Latte geknallt, dann gab es da so nochmal eine Überprüfung für einen Elfmeter, wo man vielleicht auch, wo es nicht so weit weg war von einem Elfmeterpfiff. Ja. Da hatten sie noch ein, zwei Chancen davor, danach. Also, das war ein verdienter Punkt, fand ich. Gegen favorisierte Dänen.
Also, in der ersten Halbzeit hatten die Dänen das dann vollkommen im Griff und dann nach der Pause sind sie so ein bisschen passiv geworden. Mhm. Slowenien hat zwar viele lange Bälle gebolzt und dann viele Flanken geschlagen, aber das hat dann doch relativ gut funktioniert. Und auch ein Šeško mit seiner ganzen Körperlichkeit hat, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hätte sich ja beinahe selbst belohnt.
Mhm.
Hat er dann den Pfosten, glaube ich, ja getroffen.
Latte, glaube ich.
Ja. Ja, aber danach direkt gab es ja dann die Ecke und dann ist ja auch das Tor gefallen für die Slowenen. Also, guter Auftakt für die. Also für Dänemark natürlich enttäuschend, aber Slowenien, für die ist das ein wichtiger, wichtiger Punkt. Weil wenn sie jetzt gegen Serbien noch einen Punkt holen oder auch sogar gewinnen, dann können sie das Achtelfinalticket vielleicht holen. Und das ist ja, glaube ich, ein großes Ziel.
Auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass Dänemark jetzt auch gegen Serbien die drei Punkte nicht sicher hat. Ne? Also ich meine nur in der Gruppe, kannst du rein theoretisch, auch wenn jetzt Slowenien, Serbien unentschieden ausgeht, kannst du auch als Serbien immer noch gegen Dänemark am Ende auf 4 Punkte kommen. Das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, so wie die sich gegen England präsentiert haben, dass sie auch Dänemark vor Probleme stellen können. Aber das ist tatsächlich, wie du sagst, in erster Linie mal für die Slowenen ein sehr, sehr schönes Ergebnis, was Hoffnung gibt. Und wie gesagt, es kommen die 4 besten Gruppendritten weiter. Also es kann ein wichtiger Punkt sein am Ende auch.
Für mich auch sehr wichtig. Ich habe sie als Überraschung getippt. Die dürfen mich nicht blöd dastehen lassen, die Slowenien.
Ja, stimmt. Denn das wäre natürlich, da ist ja auch ein guter Tipp dann.
Wenn die weiterkommen, würde ich schon sagen, das ist eine Überraschung.
Das ist eine Überraschung dann auf jeden Fall.
Ich habe die Dänen getippt.
Ja, das war ein ganz schlechter.
Aber noch ist er noch
so. Ich fand noch gar nicht so schlecht, die Dänen, ehrlich gesagt.
Nö, schlecht nicht, aber 1-1 gegen Slowenien ist halt enttäuschend.
Oh, Slowenien ist auch kein Fallobst. Also
nee, ich finde, der Tipp ist richtig schlecht gewesen.
Kann man jetzt schon sagen.
Ja.
Am Ende kackt die Katze.
Wie man so schön sagt, genau. Ja, also in der Gruppe ist alles drin. England natürlich der Favorit. Die würden im Zweifel, wenn man das alles so durchspielt, glaube ich, im Halbfinale gegen Frankreich spielen können, wenn alles kommt, wie man es prophezeit. Das wäre auch mal so ein Spiel, ne? Wenn beide so spielen, wie sie spielen, England gegen Frankreich. Bin ich mal gespannt, dass, wie spektakulär das dann am Ende wird. Jo, dann haben wir noch eins. Niederlande gegen Polen. Ja, also Niederlande in Führung gegangen und die Polen, denen man jetzt nicht so viel zugetraut hat, die nicht so die Qualität in den letzten Monaten vor dem Turnier gezeigt haben, den Lewandowski wieder mal verletzt fehlt, sitzt zwar auf der Bank, aber konnte nicht spielen. Die haben, finde ich, dann auch, sind auch zum Ausgleich gekommen, einen guten Auftritt hingelegt und dann erst kurz vor Schluss dann durch den eingewechselten Weichhorst war es doch, ne?
Der das gemacht hat, genau. Wout Weghorst. Erster das Ballkontakt. Nicht wissen. Wout Weghorst, erster Ballkontakt, direkt ins Tor rein.
Genau. Ich hatte ganz kurz.
Jetzt, was ist Zweifel. Da los?
Ja, was ist da? Man weiß es nicht.
Liebst du den Fußball nicht mehr?
Ich liebe ihn nicht mehr. Ja, also, und dann standesgemäß Holland natürlich die Niederlande mit dem Sieg. Und da muss man auch sagen, wunderbare Szene. Die haben ja in Hamburg gespielt. Ein orangener Menschenteppich, friedlich gesungen. Also, das ist genau das, was die EM ausmacht, wo man dann auch versteht, weshalb Fußballturniere in Länder gehören, wo eine Begeisterung vorhanden ist und die haben die Holländer einfach gezeigt. Also das ist einfach schön zu sehen, ist friedlich geblieben, soweit ich weiß.
Ja, total.
Das war einfach schön.
Ich war im Stadion. Wollen wir erst das Sportliche abhaken oder soll ich erst meinen Bericht aus dem Stadion?
Dann mach den Bericht, wenn wir jetzt schon bei Stimmung sind.
Weil das war halt, es war super schön. Also es war ein wirklich schöner Tag, schönes Erlebnis so im Stadion. Das Stadion war überraschend voll mit Leuten aus Niederlande und Polen. Also dafür, dass da eigentlich irgendwie ein Drittel der Karten in den offenen Verkauf ging, waren wir die einzigen Deutschen im gesamten Block. Sonst nur Niederländer und Polen. Und auch mein Sohn hat mich irgendwann gefragt, Papa, warum spricht denn hier keiner Deutsch? Weil halt, das war halt so und dementsprechend war auch die Stimmung toll. Also die Stimmung im Stadion war wirklich großartig. Beide Fanlager haben halt ihre Stimmung gemacht. Und jetzt mache ich mal also einen auf Etienne und mache mich so ein bisschen unbeliebt bei den Fans.
Das ist ein komischer Erster.
Ja, weil du,
Etienne und mache mich ein bisschen
unbeliebt. Du bist ja auch einer, der dich nicht dafür scheut, hier mal unpopular Opinions auszusprechen und der dann auch die Hitze dafür in Kauf nimmt. Okay. Ich bin ja nicht so ein Typ. Ich gehe bei der Hitze dann sehr schnell ein und
ja. Jetzt bin ich gespannt, was kommt mit diesem Vorbau.
Deutsche Stadien haben eine gute Stimmung. Aber wenn du bei Deutschland bei irgendeinem Bundesligaspiel ins Stadion gehst, dann ist es so, dass die Ultras, die eine sehr gute Stimmung machen und vor denen ich auch Respekt habe für alles, was sie machen, aber die singen dann ihre Lieder halt ab für 90 Minuten und der Gästeblock macht dasselbe, der singt dann seine Lieder ab für 90 Minuten und je nachdem, wo du gerade sitzt, ob du näher am Gästeblock oder am Heimblock sitzt, hörst du halt 90 Minuten irgendwelche Lieder und dann wird ab und zu bei einem Tor gejubelt. Bei so einem Länderspiel, wo natürlich zwei Fanlager sind im Stadion, die auch relativ gleich verteilt waren, es waren ein paar Niederländer da, aber es waren auch super viele Polen da, ist der Support noch mal näher am Spiel dran. Und du hast halt schon das Gefühl gehabt, du hast halt immer an dem Support auch so ein bisschen gemerkt, wie gerade läuft das Spiel so. Dass die Niederländer halt vor dem Spiel halt als Favorit reingegangen sind, dass die sehr laut waren und auch sehr viele Gesänge angestimmt haben.
Mehr oder, spielbezogene Gesänge.
Genau. Ja, aber dass dann gerade nach der Pause so die Niederländer immer leiser geworden sind und dann die Polen plötzlich, als es 1-1 stand, sehr, sehr laut geworden sind und dann viel Polska zu hören war und so weiter. Und das hat sich dann auch dadurch, dass eben so viele Fans da waren und dass da wirklich alle mitgemacht haben, nicht nur halt die hinter den Toren, sondern wirklich auch auf den Haupttribünen und auch bei uns im Block auf der Gegengerade, war halt wirklich die Stimmung über 90 Minuten super. Also nicht nur halt irgendwie so Larifari, sondern wirklich halt, es war halt ein Spiel, wo alle mitgemacht haben und du das Gefühl hattest, ey, das ist halt super und das war auch super friedlich. Also es war, du hattest halt keine Zeit in irgendeiner Art und Weise Angst, dass da jetzt irgendjemand Stress macht, sondern die Polen links neben uns waren Polen und rechts neben uns waren noch Holländer und die haben sich alle super verstanden und haben nach dem Spiel abgeklatscht.
Das war super. Ich finde das gar nicht so eine krasse so ein kontroverses Thema, weil man das ja tatsächlich schon häufiger hört, dass die Ultras sich oft zu sehr selbst feiern und zu wenig spielbezogen jubeln. Das hört man immer wieder, gerade wenn irgendwie die eigene Mannschaft 0-3 hinten liegt und dann irgendein Lied angestimmt wird oder so. Also das ist tatsächlich ein Vorwurf, den man schon häufiger hört. Irgendwie da, das ist halt so ein bisschen, kannst nicht alles haben wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe aber festgestellt, wenn die Ultras, und das ist ja in Frankfurt zum Beispiel häufiger der Fall, wenn die mal aus irgendeinem Grund wieder streiken und nicht da sind, dann fehlt natürlich schon ordentlich was im Grund. Und ich finde, bei den Deutschlandspielen, beziehungsweise bei einigen Spielen jetzt bei dieser EM, so wie man das eher liest, weil du kriegst es ja am Fernseher nicht so krass mit, ist aber von Leuten, die dann im Stadion waren, war eher bislang immer so die Meinung, dass stimmungstechnisch da noch mehr geht. Ja. Also
ich hatte da natürlich auch Glück, muss man sagen, weil Niederlande gegen Polen in Hamburg ist ja schon geografisch ein Top-Match, weil Hamburg liegt direkt zwischen den beiden Ländern. Und da waren halt auch wirklich viele Fans aus beiden Ländern, die halt ihre Mannschaft so 100% angefeuert haben. Also da hatte ich schon sehr viel Glück, weil kann natürlich auch sein, dass es dann so EM-Spiele gibt, auch mit eher kleinen Ländern, wo dann viele neutrale Fans sind, die dann eher so wie ich dann da sitzen und sich dann von der Stimmung berieseln lassen, wie du es ja auch in der Bundesliga hast. Ich meine, man muss ja nicht nur die Ultras mit einbeziehen, sondern die Haupttribüne in der Bundesliga ist häufig sehr, sehr leise. Das hat mich halt sehr positiv da geflasht, dass da wirklich dann der gesamte Bereich da, wo ich war, auch super laut war und alle Gesänge halt mitgesungen hat. Waren dann natürlich immer dieselben 3-4 Gesänge, weil dann musst du natürlich dich auch mit so riesigen Fangruppen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen und da war dann viel Polska und viel Oranje, Oranje. Aber das war trotzdem cool. Also ich, wie gesagt, für mich war es ein super Erlebnis. Ich liebe diese internationalen Spiele. Ich war auch schon bei der WM 2006 im Stadion und das hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht.
Ja. Und jetzt kommen wir mal zum Sportlichen.
Ja.
Wer sollte da jetzt besser drüber reden können als der Fußballexperte, der auch noch vor Ort gewesen ist? Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
Ja, ich fand, die Polen haben das überraschend gut gemacht. Ich habe sie als Enttäuschung getippt. Die haben sich in einem flexiblen 4-4-2-5-3-2-Mix aufgestellt und haben auch dann in der ersten Halbzeit nicht so viel vom Ball gehabt. Hatten dann das Glück, dass sie mit dem ersten Standard gleich in Führung gegangen sind und dann auch dementsprechend ihren Matchplan besser umsetzen konnten. Die Niederländer hatten so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, haben aber dann ein paar häufiger Gakpo auch gefunden, haben auch über seine Seite sehr häufig angegriffen, hatte ich das Gefühl. Er war da sehr präsent. Aber auch da die niederländische Aufstellung so ein bisschen, ja, Dumfries, gut, dass er spielt, aber dann Frimpong nach dieser Saison auf der Bank sitzen zu lassen, auch so ein bisschen, auch obwohl sie haben ja auch häufig mit einer Dreierkette aufgebaut. Also die Niederländer haben mich nicht beeindruckt, muss ich gestehen. Und dann erst am Ende, als dann halt Wout Weghorst kam und dann im Strafraum für diese Präsenz eben gesorgt hat, haben sie dann auch diesen Siegtreffer gemacht. Wie soll das anders sein? Wout Weghorst schießt das Tor, wenn ich im Stadion bin, als alter Weghorst-Ultra.
Das stimmt.
Brauchst du ja, ja,
das immer diese Kickbase immer, ne?
Ja, ja. Jetzt erinnere ich mich.
Ja. Er hat die aber auch hängen lassen am Ende bei Kickbase.
Er hat mich bei Kickbase hängen lassen, aber ich habe ihn ja jahrelang die Treue gehalten, auch durch seine dunklen Kapitel. Und ich stimme auch nicht mit jeder Meinung, die er in der Corona-Zeit abgeäußert hat, zu. Aber er ist ein guter Stürmer. Also er geht immer rein, er geht immer mit 100% Gas, selbst in Hoffenheim. So ist er einer, der immer sich ins Pressing wirft. Und im holländischen Dress ja als Einwechselspieler bekanntermaßen immer gefährlich. Und dann war auch
das Tor gut gemacht, hat man seinen größten Vorteil gut ausgenutzt, mit einem riesen Kraxelschritt da und dann direkt abgeschlossen. Ich mag seinen Vornamen. Stellt euch mal vor, ich würde Wout mit Vornamen heißen.
Spricht man das Wout oder Wout aus?
Ich glaube, ich weiß nicht.
Da egal, du sprichst dir Wout aus, aber du kannst es auch gerne
ich sag
kannst
mal,
auch Wout nennen.
Wout.
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 Wout. Wout. Wout.
Ja, wäre super.
Ein guter Name für einen Hund.
Wout?
Wout, Wout wieder.
Wout oben, ja, jetzt, okay.
Ja. Ja,
gut. Also, findest du verdienter Sieg am Ende der Niederländer?
Schon, ihr habt ja im Stadion ist ja immer so, dann ist man nochmal mit anderen beschäftigt, gerade wenn man mit seinem Sohn da ist. Ihr habt es ja am Fernsehen dann verfolgt. Ich fand schon, dass die Niederländer die besseren Chancen hatten und auch immer wieder Nadelstiche setzen konnten. Ich fand sie jetzt nicht beeindruckend, aber schon am Ende verdienter Sieg, weil Polen auch relativ selten für Entlastung sorgen konnte.
Ja.
Ja?
Ja, nehme ich an so.
Nehme ich an.
Könnt ihr auch widersprechen.
Wie sieht's denn aus mit Lewandowski? Wird er noch eingreifen in diese EM oder ist er nur Maskottchen?
Werden ihm bestimmt noch fest spritzen, oder? Glaubt ihr?
Also
ich er war ja im Stadion und war ja auch dann häufig auf der Leinwand zu sehen und dann waren die polnischen Fans nochmal lauter. Aber wurde ja auch nicht eingewechselt jetzt in diesem Spiel, weil er nicht fit war eben.
Ja. Also wenn du das Auftaktspiel bei so einem knappen Spielstand nicht mal für 10 Minuten reinkommst, dann musst du schon was haben, was wirklich ein bisschen schwerwiegender ist. Weil jetzt wegen 2 Tagen, ja, okay, jetzt dann im nächsten Spiel ist er einsatzbereit, das erwarte ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht denken, dann für ein mögliches Achtelfinale oder so, falls sie es irgendwie schaffen sollten in dieser Gruppe, dass er dann mal eine Halbzeit spielen kann oder so. Aber ich meine, er ist dabei, Also er ist ja im Kader, er ist spielberechtigt. Wenn es jetzt keine Hoffnung gäbe, hätten sie ihn wahrscheinlich nicht nominiert. Dann hätte er auch, wenn er nur Maskottchen ist, in anderer Funktion vielleicht dabei sein können, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man die Hoffnung hat, aber er ist ja so oder so nicht topfit. Das war er beim letzten Turnier auch nicht, ne, für die Polen. Das ist natürlich echt schade, wenn du einen so einen Superstar hast, an dem sich alles aufrichtet und der verpasst dann die Turniere, das ist natürlich echt schade.
Ja, absolut.
Ja. So ein bisschen der Makel auf seiner Karriere, seine internationalen Spiele für die Nationalmannschaft, weil Polen ist einmal ins Viertelfinale gekommen bei einer EM, aber sonst haben die selten was gerissen und meistens enttäuscht, obwohl sie Lewandowski drin haben. Andererseits ist die Mannschaft jetzt ja auch nicht auf den anderen Positionen Weltklasse besetzt und Lewandowski kommt auch nicht aus der besten Saison. Ich fand sogar im Spiel gegen den Ball waren sie sehr, sehr gut drauf und auch im Pressing haben sie vorne zwei, drei Nadelstiche gesetzt, die du vielleicht mit einem halbfitten Lewandowski nicht setzen kannst. Mhm. Mal schauen, ob er dann noch kommt.
Ja.
Was kommt, fragt ihr euch. Heute um 15 Uhr ist ja das Spiel Rumänien gegen die Ukraine. Dann um 18 Uhr haben wir Belgien gegen die Slowakei. Und um 21 Uhr, sehr interessant, Frankreich gegen Österreich.
Da freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf. Bislang gab es da noch nicht so den richtigen Upset. Gab zwar hier und da mal ein bisschen Formschwankungen oder so, aber so die ganz großen Namen haben sich alle durchgesetzt. Es gab jetzt noch nicht diesen krassen Underdog-Sieg. Vielleicht heute Österreich. Fragezeichen gegen Frankreich.
Mhm.
Ist auf jeden Fall das Topspiel des Tages.
Ja, das ist auch so ein kleiner Test auch für die Österreicher, die ja schon seit längerem als der Geheimfavorit gelten und zwar so penetrant, dass sie eigentlich kein Geheimfavorit mehr sein können, weil es ja offensichtlich kein Geheimnis mehr ist. Und auf die bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich dort gegen Frankreich schlagen. Ich kann mir vorstellen, dass die sie vielleicht sogar eine Zeit lang ärgern können. Und ja, dann haben wir aber auch die anderen Spiele, finde ich jetzt. Ukraine gegen Rumänien ist ja auch für die Gruppe. Klingt jetzt erstmal nicht so nach einem Fußball-Leckerbissen, aber für die Gruppe ja ganz interessant auch, ne?
Wird doch bestimmt ein emotionales Spiel natürlich mit den vielen Geflüchteten aus der Ukraine, die in Deutschland sind. Der ukrainische Verband hat auch ein Video gemacht, wo sie auch direkt auf den Krieg anspielen, im sozialen Medien. Das hat mich auch sehr berührt, muss ich gestehen. Für die ist das, glaube ich, nochmal was Besonderes. Und wir haben es ja, sportlich hast du es ja gerade schon gesagt, also Rumänien gegen Ukraine, das ist schon auch so ein leicht vorentscheidendes Spiel. Wenn da das Team, das da als Sieger hervorgeht, hat sehr, sehr gute Chancen nachher, das Ticket für das Achtelfinale zu buchen, weil in dieser Gruppe ist da eben nicht so viel los. Belgien spielt heute gegen, bin ich jetzt gerade.
Gegen die Slowakei.
Gegen die Slowakei, genau, das ist das dritte Team.
Mhm.
Und wenn du dann, weil Rumänien und Ukraine sind ja auch zwei defensive Teams, wenn du jetzt mit drei Punkten aus dem ersten Spiel rausgehst, kannst du in den anderen beiden Spielen sehr stark auf deine Defensive setzen. Und wenn du halt im Gegenzug jetzt mit null Punkten rausgehst, dann wirst du dann eher was machen müssen. Das ist für die nicht gut. Ja, das ist schon für die Gesamtkonstellation ein wichtiges Spiel. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir das geilste EM-Spiel da erleben werden. Aber trotzdem, also Emotionen und sportlicher Wert sind auf jeden Fall da.
Ja. Also können wir uns auf einen spannenden Tag heute noch freuen, was?
Da habe ich Bock drauf. Den ganzen Tag Fußball gucken.
Machen wir eine kleine Prognoserunde noch. Fangen wir mit dem 15 Uhr Spiel an. Rumänien, Ukraine. Wie geht's aus?
Ich bin für Ukraine. Ich glaube, Ukraine siegt 1-0.
Ich sage auch Ukraine. Aber 1-0 hast du jetzt genommen. Deswegen sage ich 2-1 für die Ukraine.
Ich sage auch Ukraine.
Mhm.
Jetzt habt ihr beide schon die Ergebnisse genommen. Deshalb sage ich 3-2
doch, für die Ukraine. Oder 2-0 wäre noch da.
Ja, dann nehme ich 2-0. Du hast recht. Das ist wahrscheinlich.
Aber dann 50% mein Tipp dann, wenn du gewinnst.
Ja, okay. Ja? Nee, die haben ja auch ganz gut gegen Deutschland dann ausgesehen und dann wird man, das hat denen ja wahrscheinlich auch Selbstvertrauen gegeben. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt zu Rumänien nicht so viel sagen. Letztes Mal, Rumänien war das Letschkow?
Berbatov, Letschkow.
Ja, das ist schon lange her.
Haji.
Ja,
also, der Sohn von
Haji. Ich wollte gerade sagen, Haji ist doch dabei diesmal.
Ja. Gesundheit. aber.
Das war übrigens Bulgarien, ne?
Das war Bulgarien, Letschkow.
Ja. Letschkow und Stoichkov von Bulgarien, alles, aber Haji war Rumäne.
Rumänen.
Ist Rumäne.
Ja.
Ja.
Ja, deshalb, ich kann nicht so viel zu den Spielen, also ich kann die nicht realistisch einschätzen, aber ich drück der Ukraine die Daumen.
Ja, ich fühle das auch. Dann haben wir Belgien gegen die Slowakei.
3-0, sage ich mal.
Absoluter Geheimtipp, Belgien.
Ja. Wahrscheinlich wird es enger, wahrscheinlich wird es nicht so ein Spektakel, aber ich muss einfach mal auf ein 3-0 für Belgien setzen, weil auch meine halbe Fantasy-Football-Mannschaft aus Belgiern besteht, angesichts deren einfachen Gruppe.
Ich sag 2-0 für den Geheimfavoriten aus Belgien.
4-1, Belgien. Sollen wir einfach mal hier ein bisschen Feuer reinbringen jetzt hier? 4-1.
Ja, finde ich gut.
Pam, pam, pam.
Pam, 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 pass. Und dann das 21-Uhr-Spiel. Jetzt wird's interessant. Frankreich gegen unsere Freunde und Nachbarn aus Österreich. Wobei Frankreich auch Freunde und Nachbarn sind.
Ich sag, genau, ich sag, Achtung, 2-2. Was haltet ihr davon?
Einfach mal. Ich sag 2-1 für Frankreich.
Das wollte ich aber auch sagen.
Das du nicht.
Dann sage ich 1-0 für Frankreich. Okay. Aber ist ein Überraschungspotenzial auf jeden Fall da.
Ja. Ja, ist, Frankreich ist halt so, klar, wir brauchen nicht drüber reden, was für eine Qualität die haben und Favorit sind, aber die Frage ist immer, haben die diese Leidenschaft, diesen Biss und diese Topform parat? Sind die jetzt am Start oder wird da wieder irgendwie in Schönheit gestorben? Da bin ich mal gespannt. Aber ich freue mich drauf, weil einfach der Kader so geil ist. Also da sind so viele geile Spieler dabei, ich freue mich richtig, die in Aktion zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt die Franzosen oder Österreich?
Nee, die Österreicher. Gregoritsch. Wer freut sich nicht?
Genau. Ja, warte mal, er macht eins, pass mal auf. Der Gregal. Gut, dann war's das für uns für heute.
Wollen wir noch über Deutschland reden? Oder
hast du noch was?
Weiß ich nicht. Du hast doch angekündigt, du willst hier großartig das Video.
Ja, gut, es gibt ein Video, da spielen die sich den Ball über den Pool.
Hab ich auch
gesehen. So. Immer so zu und dann am Ende kriegt Füllkrug den und köpft ihn dann so in so einen kleinen Schwimmreifen.
Ich habe das auch gesehen und mein erster Gedanke war, was, wenn einer ausrutscht?
Mhm. Mein erster Gedanke war, was, wenn einer ausrutscht? Mein zweiter war, ist das fake? Aber ich glaube, es ist echt. Es ist zuzutrauen.
Weiß ich nicht.
Ja, ich finde es halt irgendwie, weiß ich, stell dir vor, drei Spieler, die da mitspielen. Ja. Gündi, weiß gar nicht, wer hat das alles gemacht? Also Füllkrug war der Letzte.
Ja.
Weiß gar nicht, wer da.
Ich weiß nicht,
stell dir vor, da rutscht einer ab, knallt hin und das musst du dann irgendwie erklären. Schwierig.
Ja.
Die sollen eigentlich, sollen die ganze Zeit nur PlayStation spielen, meiner Meinung nach. Zwischen den Spielen.
Die Italiener dürfen kein PlayStation spielen.
Wirklich?
Ja, da, der Spalletti ist da sehr, sehr konsequent und er hat gesagt, keine Kopfhörer. keine aber Kopfhörer. Warum? Keine PlayStation, weil er Mann der alten Schule ist, der sagt, die sollen zusammen rumhängen, die sollen Freunde werden, die sollen
richtig. Du kannst doch zusammen rumhängen beim FIFA spielen.
Ja, aber die dürfen das nicht.
Aber Call of Duty dürfen sie.
Nee, die dürfen gar nichts.
Also.
Die dürfen Karten spielen.
Ja.
Siedler von Katan spielen die den ganzen Tag
gar nicht. Wow. Okay, ja, gibt's denn sonst noch irgendwelche? Ich habe noch nicht so viel. Ich habe das Gefühl, es ist sehr ruhig so aus dem deutschen Lager.
Ja, gut, 5-1 haben wir gewonnen.
Ja, aber irgendwie normalerweise gibt's nicht immer so. So sehen die Hotelzimmer aus oder was hast du eingepackt oder irgendwie so. Mir fehlen so ein bisschen die Side-Stories.
Es gab wieder die Diskussion um den Friseur. Aha. Hat Emre Can wieder Bezug drauf genommen, dass es gut ist, dass sie den Friseur da haben und dass das für die Spieler auch dann einfach Stress wegnimmt, dass sie da wissen, dass der Friseur da ist. So, und das
er kennt es nicht, den Stress, wenn der Friseur nicht dabei ist.
Ja, ey. Ohne Scheiß. Also,
das ist eine völlig lächerliche Diskussion. Das sind einfach junge Leute, die vor Millionen Leuten Fußball spielen. Natürlich haben die auch ein bisschen Eitelkeit und natürlich wollen die dann auch gut aussehen, wenn sie da auflaufen. Und alleine, da ist ja wieder so eine ganz fiese Unterstellung dahinter, dass, da kommt jetzt ein Friseur, die sind alle so eitel, die denken nur an sowas, bla bla bla. Ich finde diese Diskussion so lächerlich.
Muss gar nicht,
natürlich, sollen die dann einfach, das Turnier geht ja 4 Wochen, sollen die dann, wenn die kurze Haare haben, in dieser Zeit wachsen Haare halt massiv, sollen die dann irgendwie sich einen Friseurtermin alleine buchen und dann irgendwo in den Public-Friseur gehen? Das ist eine völlig lächerliche Nicht-Diskussion.
Also während der EM wachsen die Haare noch extrem.
Die wachsen noch schneller. Das ist eine völlig lächerliche Diskussion. Natürlich fährt er ein Friseur und macht dir die Haare, meine Güte.
Aber mochtet ihr nicht auch eher diese Spieler, die so ein bisschen aussehen, als ob ihnen das Aussehen egal ist?
Ja, natürlich mag man das.
Irgendwie so dieses.
Aber es ist halt nicht realistisch.
Nee, aber ich finde das halt immer so ein Spieler, der nicht gestylt ist, wo der Bart nicht perfekt ist, sondern der einfach nur so da rausgeht, fast so wie so ein Tier, weißt du, und einfach nur sein Revier da verteidigen will. So, das finde ich irgendwie besser als, also das ist meine persönliche Meinung, als das ist ja in anderen Sportarten mittlerweile auch so, bei der NBA oder so, da ist ja richtiger Laufsteg mittlerweile. Die dressen sich ja richtig ab, bevor sie zum Spiel kommen. Und dann ist das schon, da wird dann gefragt, was trägst du und so weiter. Also völlig crazy. Sportler sind mittlerweile auch Style-Ikonen. Aber ich mag das mehr so, scheißegal, ob der Stutzen da ist oder die Haare so einfach raus und lass den Sport für dich sprechen. Das finde ich irgendwie geil.
Aber andererseits musst du ja auch den Spielern eingestehen, dass sie ja nicht einfach jetzt sagen können, tut mir leid, ich kann jetzt gegen Ungarn Mittwoch, bin ich 10 Minuten später da, ich habe einen Friseurtermin um 3.
Du gehst einmal vorm Turnier hin und dann machst du es.
Ja gut, aber manche von den Leuten haben ja Kurzhaarfrisur. Ja, und ich kann auch nicht einmal, wenn ich diese Frisur behalten will, diese tolle Frisur, kann ich auch nicht einmal.
Dann siehst du halt am Ende aus, wie das bei den Eishockey-Playoffs ist, weißt du, mit den Playoff-Bar.
Ja, aber guck doch mal.
Ich will, dass dein Körper muss gezeichnet sein von der Aufgabe, die du da annimmst. Es kann nicht sein, dass du am Ende des Turniers besser aussiehst als am Anfang des Turniers. Du musst schon, das muss man auch ablesen können. Die Narben, die Wunden, die Haare, so. Ich will, dass am Ende der Weltmeister dasteht und überall Blessuren hat und, wisst ihr, was ich meine? So, ha!
Ja, in einer längst vergangenen Zeit war das mal so, aber wir leben auch in einer Welt, in der niemand mehr ohne Filter ein TikTok-Video hochlädt oder Instagram oder so. Es ist, da muss man leider seinen Frieden mitmachen und ich finde einfach die Diskussion komplett albern. So, wolltet ihr noch ein bisschen weiter? Ich hab Zeit.
Ja, nö, aber sportlich müssen wir, glaube ich, jetzt das Spiel gegen Ungarn. Haben wir da noch irgendwas?
Das haben wir ausführlichst besprochen. Ja, und es ist, wie du sagst, es gibt glücklicherweise keine verletzten Meldungen. Und da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren.
Bei Deutschland meinst du jetzt?
Ja, also die Aufstellung ist klar. Wir müssen nicht debattieren, oh, wer spielt für den oder was sollte man da ändern. Wenn Deutschland verloren hätte, wenn sich jemand verletzt hätte, würden wir jetzt vielleicht über mögliche Aufstellungen sprechen und solche Sachen. Bleiben uns jetzt aber verwehrt, weil alles gut läuft und das soll ja auch so bleiben. Und deswegen kann ich, glaube ich, guten Gewissens auch langsam abmoderieren.
Du hattest doch vor der Show erzählt, dass du angeschlagen bist.
Ja, ich habe hier an der Wade.
Ihr wollt einfach nicht.
Die Wade hat ein bisschen, ich war Tennis spielen, die Wade hat dicht gemacht. Ich kann das jetzt so gut nachvollziehen. Ich habe natürlich mich durchgebissen.
Ja.
Und ich habe es auch nicht oft erwähnt, weil ich nicht wollte, dass ich reduziert werde auf die kaputte Wade. Und aber es tut immer noch weh.
Das kann oft aber auch andere Ursachen haben, ne?
Was meinst du?
Ja, so verhärtete Waden.
Was für Ursachen?
Ja, das kann zum Beispiel sein, dass du eine Fehlstellung hast, weil du was kompensieren möchtest, also dass deine Körperhaltung was kompensieren möchte und dass du eigentlich
zu links wadenlastig
machst. Ja, dass du zum Beispiel, es kann sein, dass dein linkes Ohrläppchen oder eher dein rechtes Ohrläppchen sehr viel schwerer ist als das linke. Und dadurch dein Körper versucht, diese fehlende Balance auszugleichen und das führt dann zu Wadenproblemen. Ich meine, du musst dich da mal ganzheitlich untersuchen lassen. Vielleicht machst du direkt einen Termin beim Orthopäden.
Du machst ja so Witze. Du weißt genau, dass mein rechtes Bein 2 Zentimeter kürzer ist als mein linkes, weil ich meine Sprunggelenke nicht mehr alle Sehnen habe.
Dein linkes Bein ist kürzer?
Mein linkes Bein ist 2 Zentimeter länger als mein rechtes.
Wenn du dich
ich habe eine ganze Fehlstellung am ganzen Körper, weil halt wenn ich mein Sprunggelenk mal gebrochen hatte, da komplizierter Bruch mit Sehnen gerissen.
Musst du so Einlagen tragen?
Ja.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Das tut mir leid.
Ja.
Möchtest du noch drüber reden?
Ich bin dadurch auch vieles beraubt worden.
Also bei Nils gerade beide Beine ein bisschen kürzer. Das ist gut, come on.
Ja, nein, ja. Du hast recht, moderier's ab hier, komm.
Wird nicht besser.
Wir werden nicht besser.
So, vielen Dank fürs Zusehen.
Wann sind wir wieder da?
Mittwoch.
Sehen uns am Mittwoch. Ach echt?
Ja, zum Live-Watching, dachte ich.
Ach so, aber wir machen keine EM-Studio danach.
Nee, das machen wir am Donnerstag.
Genau, am Donnerstag.
Also nächstes Donnerstag.
Wir sehen uns am Donnerstag beim EM-Studio und am Mittwoch ist hier Gruppengucken. Und dann haben wir wieder neue Erkenntnisse. Ich wünsche euch wunderbare Tage voll des Fußballs. Genießt es. Die Gruppenphase ist vielleicht sportlich nicht unbedingt die bedeutsamste, aber sie ist halt die schönste, weil wir 3 Spiele am Tag haben. Wie geil kann es eigentlich sein?
Das ist super.
Genießt die Zeit, es ist schneller vorbei, als man denkt. Und vor allem schreibt uns auch in die Comments, was ist euer Fazit der ersten Spiele? Gibt es Überraschungen? Oder seht ihr euch in allem bestätigt? Bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.
Folgt mir auf MySpace.
Mhm.